SRF 1. SRF 1.
Mit der Sendung «Menschen und Horizonte», wo Sie faszinierende Persönlichkeiten mit einer ungewöhnlichen Biografie kennenlernen. Heute der 68-jährige Bergführer und Philosoph Werner Munter. Seit er Ende 80er Jahre die Lawinenkund geradezu revolutioniert hat, bezeichnet man ihn weltweit als Lawinenpapst. Dabei hat man den Werner Munter, heute Ehrenmitglied vom SAC und vom Schweizerischen Bergführerverband, zuerst belächelt. Aber jetzt, wo es in dieser Saison schon ein Dutzend Lawinenopfer gegeben hat in den Schweizer Bergen, sind seine Ideen aktueller denn je. Über sein bewegtes Leben und über den Lawinenwinter 99, den er nie mehr wird vergessen wird, erzählt er in dieser Stunde. Redaktion Lucia Stettler, am Mikrofon Mike Lamar. Menschen und Horizonte auf SRF 1. Heute mit einem Lebensretter. Weil dank Werner Munter und seinem Wirken können Laien heute das Lawinenrisiko in den Bergen besser abschätzen. Prompt ist die Zahl der Opfer seit den 90er Jahren deutlich zurückgegangen. Kein Wunder, sagt man Werner Munter auch den Lawinenpapst.
Ja, sie können mir nicht den Redendoktor geben, also sagen sie Lawinenpapst. Mir passt der Ausdruck nicht so, weil der Papst, ich bin nicht der Papst, der Ex-Kathedra spricht. Das bin ich nicht. Papst, das ist mir zu autoritär. Ich habe ein Autoritätsproblem. Ein Leben lang hatte ich ein Problem mit Autoritäten. Sei das zivil oder militär oder religiös oder irgendjemand. Ich selber brauche keine Autorität, auch ich ertrage sie nicht. Und ich bin gar nicht stolz darauf, dass ich der Papst bin. Ich schaue das als Ehrenbezeichnung an.
alte Werner Munter, heute 68, hat in seiner langen Karriere als Bergführer und Lawinenexperte schon sehr viel erlebt. Aber sogar für ihn war der Lawinenwinter 1999 eine Ausnahmesituation gewesen. Die Schweiz ist buchstäblich im Schnee vertrunken. Etliche Täler und Dörfer sind tagelang von der Aussenwelt abgeschnitten gewesen. Trauriger Höhepunkt, die Grosslawine, die am 21. Februar das Evolène im Kanton Wallis 12 Menschenleben gefordert hat. Unsere Redaktorin Lucia Stettler hat den Werner Munter in seinem Zuhause im Val d'Hérens besucht, im gleichen Tal, wo auch Evolène liegt. Er und seine Partnerin Denise Chagall haben das Drama vor 15 Jahren hautnah miterlebt.
Also wir hatten einen Schneefall, etwa wie jetzt. Es hat etwa 40 cm geschneit. Also nicht, lang nicht eine Katastrophensituation. Ich war in Les Auders. Les Auders ist im Grund des Tals, also im gleichen Talkessel wie Evolène. Ich war dort. Und was mir Angst gemacht hat, es hat geregnet. Nicht mehr geschneit, sondern geregnet. Es war wahnsinnig warm. Und es waren richtige Bäche im Dorf. Also richtige Bäche, wo die Dorfstrasse gelaufen ist. Und dann habe ich gesagt, mit der Dönis, den ich abgeholt habe, habe ich gesagt, ich bleibe nicht hier. Das macht mir Angst. Entweder gehen wir jetzt nach Arolla, wo ich eine Ferienwohnung habe. Dort oben hat es nur Schnee, und im Schnee kenne ich mich besser aus. Vor Wasser habe ich Angst. Da kann man saufen, das ist gefährlich. Da habe ich Angst vor Wasser. Jetzt gehen wir hoch, oder wir gehen nach Vernamies, wo wir wohnen. Gerade oberhalb Sion. Und nachher hat Dönis gesagt, wir gehen nach Arolla. Arolla ist oben, Evolène, das ist das letzte Dorf im Val d'Hérens auf 2000 Meter oben. Er hat gesagt, gut, wir gehen, wir fahren hoch. Und es ist immer besser geworden, weil je höher hoch es sich kam, umso kälter war es, umso mehr ist der Regen eben in Schnee übergegangen. Und wir treffen oben eine Barriere an, und der Verantwortliche von der Strassensperrung gesagt, wo ist nach Arolla, mit der Barriere gerade zu. Aber dann ist der, gesperrt. Er hat gut, lass mich noch schnell durch. Wir waren in Arolla. Und dann haben wir eine Schneeschuhtour gemacht. Wir waren bis zu den Knien im Neuschnee gewesen, relativ viel. Es war noch recht mühsam gewesen. Aber wir sind da der Wald durch. Ich war im Wald gewesen, im Arfenwald. Es hatte schon viel Schnee gehabt. Aber ich habe mich relativ sicher gefühlt, weil es Schnee war und nicht mehr Wasser. Und dann, Nacht drauf, wir waren schon im Bett, ist plötzlich eine Tür gerüttelt worden. Auftun. Dann habe ich aufgetan, Pyjama aufgetan. Ist der verantwortlich für das Dorf vor der Tür gewesen, gesagt, es sei ein schrecklicher Unfall passiert in Evolène. Mehrere Tote, Chalets seien weggerissen worden und. Und sie tun hier oben alles evakuieren. Auch ob ich mitkomme. Hat mir überlassen, ob ich hier oben bleibe oder ob ich dann immer ins Land evakuieren. Wir waren im Hotel Colon einquartiert. Es hat einfach nicht viel Platz gehabt. Es sind einfach irgendwie, ich weiß nicht, 120 Leute oder so ein Ort, wo nur für die Hälfte Platz ist.
Hat man dann Angst gehabt, also das wäre am nächsten Tag gewesen, am 22. Hat man dann Angst gehabt, dass das Haus hier auch noch erfasst wird?
Ich glaube, das ist einfach Panik, die Gemeindebehörde ist natürlich in Panik gewesen, das ist ja begreiflich. Sie haben eben nicht evakuiert, es ist passiert, und dann haben sie einfach irgendwie den Kopf verloren und einfach alles noch evakuiert, was zu evakuieren war. Ich habe mich hier eigentlich nicht gefährdet gefühlt. Als ich die Wohnung gekauft habe, habe ich sie als Lawinenfachmann angeschaut, ist es so ein Ort, wo lawinengefährlich ist oder nicht. Ich halte es für nicht gefährlich. Und ich habe dann aus Solidarität für den Verantwortlichen habe ich gesagt, wir kommen auch. Weil, wenn der Lawinenpapst oben bleibt und alle anderen evakuiert, ist das natürlich nicht glaubwürdig. Oder sind wir halt ein paar Tage ein bisschen eng aufeinander gewohnt. Und das Essen hat auch gefällt, weil die Helikopter nicht fliegen konnten. Wir haben keinen Nachschub bekommen. Es ist knapp geworden mit gewissen Medikamenten. Das Telefon hat nicht mehr funktioniert. Es ist nur noch mit Funk gegangen von den Rettungsleuten. Mein Handy hat nicht mehr funktioniert. Also wir waren da ein bisschen abgeschnitten gewesen.
Was war denn das so für eine Stimmung gewesen?
Also die Stimmung war eigentlich erstaunlich locker gewesen. Also es hat eigentlich niemand Angst gehabt. Und dann hat es eigentlich erst anschliessend an den schrecklichen Lawinenunfall hat es angefangen zu schneien. Wir hatten dann zwei Tage lang einen schrecklichen Schneesturm gehabt. Es hat geschneit, es hat gehutet, Es hat dem Haus gerüttelt, an den Läden gerüttelt, wie verrückt. Ich habe das noch selten so erlebt. Man hat wirklich gespürt, der Berg ist zornig. Und jetzt lässt er ab. Und interessant ist noch, ich habe meine Katze hier oben gelassen. Ich habe einen Hund und eine Katze. Die Katze habe ich hier oben gelassen. Dann, nach zwei Tagen ist mir das Futter für den Hund ausgegangen. Und ich musste doch mal eine Katze besuchen. Eigentlich wäre es nicht erlaubt gewesen, dort durchzugehen. Und ich habe dann mit dem Verantwortlichen von Rettung habe ich mich abgesprochen und gesagt, ich gehe. Und er hat gesagt, ja, ja, ist gut, kannst gehen. Und ja, für einen Weg, wo man normalerweise 5 Minuten hat, hatte ich eine ganze Stunde gehabt. Ich habe mich bis zum Brust durch den Schnee gewühlt. Der Hund ist mit mir gekommen. Und der war wie ein Schützengraben. Der ist hinten dumm verschüttet worden. Wir haben uns also einfach durch den Schnee gewälzt und so bist du oben. Kurz vor dem Haus war ich auch so im Schnee, bin nicht mehr weitergekommen, auf den Bauch gelegen und habe richtig mit Schwimmbewegungen bin ich langsam am Haus näher gekommen. Und als ich vor dem Haus war, hatte ich den Eingang nicht gehabt, weil es bis zum ersten Stock hoch ist, alles dem total verschneit war. Ich wusste, dass im Eingang ein Schaufeln ist. Und dann habe ich einfach zuerst mit den Hängen habe ich einfach gewühlt und gewühlt und gewühlt. Und irgendwann bin ich zum Eingang gekommen. Und dort hatte ich die Schaufel. Dann musste ich mal das Zeug freilegen. Ich bin dann auch zur Katze. Die braucht Futter. Aber nicht nur Futter, die will auch noch ein bisschen Krebi. Ein bisschen Zuwendung. Und dann bin ich auch und habe Zeit verpasst, weil ich habe der Freundin gesagt, wenn ich um 5 Uhr am Abend nicht zurück bin, du musst die Rettung avisieren. Ich bin um 5 Uhr. Einfach, ich habe mir dermassen ungeschätzt, die Zeit habe ich. 5 Uhr bin ich nicht zurück gewesen. Dann ist die Rettung schon avisiert gehabt, aber die haben mich gekannt und gesagt, ja, da tun wir noch ein bisschen warten, das ist nicht halb so schlimm. Und am Donnerstag ist dann die Evakuierung aufgehoben worden. Und alle Ausländer sind mit dem Heli abtransportiert worden, genau vom Hotel aus mit Heli. Die haben gar nicht ihre Häuser zurück können, wo sie alle ihre Habseligkeit, all ihr Zeug, ihre Auto, alles ist an Ort geblieben und die sind mit Heli abtransportiert worden. Weil die Verantwortlichen immer noch das Gefühl hatten, sie seien nicht 100% sicher.
Hättet ihr etwas gehört aus Evalen? Also habt ihr das ganze Ausmaß der Katastrophe mitbekommen in dieser Zeit?
Also die meisten haben nichts gewusst von allem. Wir hatten ja keinen Zugang zu Kommunikationsmitteln. Aber ich habe es mitbekommen, weil ich die Rettungsverantwortlichen eben kennt habe. Auf Feuchen am Mösuch habe ich die Nachrichten, sind da so langsam eingetröpfelt. Oh, man merkt im Verlauf von diesen Tagen, man merkt, dass viel mehr verschüttet sind, als man gemeint hat am Anfang. Und wie? Ich kenne keine Lawinenexperten auf der ganzen Welt. Ich kenne, glaube ich, alle, die Rang und Namen haben, die diesen Unfall wirklich erklären können. Ich stelle mir die Lawine ganz langsam vor. Fast Schritttempo hat sie sich bewegt, ganz langsam. Und ich kann es heute nur erklären mit dem Regen. Es hat einfach vielleicht auf 16, 1700 Tücher geregnet. Und was man heute sagen kann, ist ja, dass als Staublawine weg ist oben. Und unten hat die Staublawine die schwere Schneemasse mitgerissen. Und es hat die schreckliche Lawine gegeben mit dieser gewaltigen Zerstörungskraft. Also feuchter Schnee, sehr, sehr schwerer Schnee, wo alle Bäume, alle Schalen einfach alles weggerissen hat. Es war der Regen, der entscheidend war. Die Schneemenge nach der automatischen Station, die wir in dieser Gegend haben, war 35-40 cm Neuschnee. Es hat also den Verantwortlichen überhaupt keinen Hinweis gegeben auf so eine grosse mögliche Katastrophe. Für alle ist das ein Rätsel. Und darum ist es mir ein Rätsel, wieso es zu Verurteilungen wegen fahrlässiger Tötung kam. Das ist mir ein Rätsel. Wer in den Bergen wohnt, weiss, dass halt mal etwas passieren kann. Es kann ja ein Mauergang sein, es kann eine Überschwemmung sein, es kann irgendetwas sein. Und das weiss man, wenn man hier wohnt. Ja, gerade in dieser Zeit, in meinem Sinn, habe ich etwas gelesen über die Überschwemmung von Mississippi, wo immer wieder schreckliche Überschwemmungen gibt. Und die Anwohner dort, die reden von Old Man River, und zwar mit einer gewissen Zuneigung. Also, eigentlich hat man den Strom gern. Der tut Leben spenden. Und hier und da, wenn er zornig ist, macht er halt alles kaputt. Und irgendwie hat man einfach gelernt mit dem Leben. Und ich finde das so die richtige Haltung. Ein Ereignis, das einmal in 300 Jahren gibt. Und dann Schuldige suchen, das finde ich völlig daneben.
Jetzt seid ihr ein Mensch, der euch bald das ganze Leben mit Lawinen beschäftigt hat. Wie war das für euch damals, so in der unmittelbaren Nähe so eine Katastrophe mitzuerleben?
Ja, ich war eigentlich noch zufrieden, dass ich das einmal erleben durfte. Lawinenexperten sind ja selber nie eine solche Katastrophe hautnah erleben. Das wäre eigentlich auch ein bisschen daneben. Das wäre so etwas wie ein Vulkanologe, der nie auf einem Vulkan war, wo er aktiv war. Das ist also von dort her, also ich habe jetzt angesehen von den Toten, das ist schrecklich, aber zu erleben, wie alle Hänge oben nachkommen, wie die Strasse 5-6 Meter hoch verschüttet ist, wie es dann 2-3 Tage braucht, für die Strasse um aufzutun, das war schon eindrücklich gewesen. Aber ich war beeindruckt gewesen, die Mittel, die man heute hat. Die Strasse hier in Arolla, die war also in kurzer Zeit ist die offen gewesen. Mit alles, was man hat, mit schweren Geräten, ist man da dahinter und hat da die Strasse auf. Da. Also man ist gut ausgerüstet heute.
Erinnerungen vom Lawinenexperten Werner Munter an die unvergesslichen schlimmen Tage im Val d'Hérens im Februar 1999. Im nächsten Teil vom «Menschen und Horizonte» hier auf SRF 1 verratet er, wie sich eine Lawine ankündigt, nämlich mit einem Wumm.
Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one, but I know that you got your reasons. These things that are pleasing you can hurt you somehow. Don't you draw the queen of diamonds, boy. She'll beat you if she's able. You know the queen of hearts is always your best bet. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the ones that you can't get. Desperado, oh, you ain't getting no younger. Your pain and your hunger, they're driving you home. And freedom, oh, freedom, well, that's just some people talking. Your prison is one. Your feet get cold in the wintertime. The sky won't snow and the sun won't shine. It's hard to tell the nighttime from the day. You're losing all your highs and lows. Ain't it funny how the feeling goes away? It may be raining, but there's a rainbow above you. You better let somebody love you.
Let somebody love you.
You better let somebody love you before it's too.
Sie hören SRF 1 mit der Gruppe Eagles. Schnee, Das hat ihn schon als Bub fasziniert. Der Werner Munter, heute Gast in unserer Porträtsendung «Menschen und Horizonte». Seine Lebensaufgabe, das Wesen von Lawinen zu erforschen und dann sein Wissen weiterzugeben. So sagt er zum Beispiel, dass sich jede Lawine, wenn man genau heranhört, mit einem sogenannten Wumm-Geräusch ankündigt.
Und da gibt es feine Wumm-Geräusche, stärker oder die ganz grosse Wumm-Geräusche, das ist alles möglich. Das macht wenn es ein bisschen härter wird, macht das Wumm. Das kann sehr laut sein. Also, es fährt ihm durch Marco bei. Wer von Wummgeräusch gehört hat, das Kind sagt, ja, was ist das? Wenn er das erste Mal in seinem Leben so ein Wummgeräusch provoziert hat, dann weiss er unmissverständlich, das war jetzt ein Wummgeräusch. Die Natur kann uns ja nicht besser warnen. Das Wummgeräusch kann man schon in der Ebene haben. Und wenn ich ein Wummgeräusch in der Ebene habe, muss ich sagen, ja, heute ist nicht der Tag, für Steilhänge zu machen. Dann kehre ich um. Ja, heute kehre ich um. Bei Wumm kehre um. Ich bin einmal nicht umgekehrt, bin ich mit dem Hund, habe ich einen Ausflug gemacht. Und dann haben wir mehrere Wummgeräusche gehabt. Ich habe mit Routenwahl eigentlich können alles umgehen, was gefährlich war. Und der Hund hat die Wummgeräusche gehabt und hat nicht mehr weiter. Der Hund ist abgehockt und hat gesagt, fertig. Da gehe ich nicht mehr weiter. Der Hund hat den Braten gerochen. Und dann hat der Hund gesagt, du kommst mit, du folgst. Dann sind wir weitergegangen. Ich bin so auf einem kleinen Rippi aufgestiegen, eigentlich in Sicherheit. Und der Hund ist halt nicht genau der Türe, wo ich. Der ist ein bisschen links in einem Auto. Er hat das Schneebrett ausgelöst. Und das Schneebrett hat ihn umgeworfen. Und darauf achten, ist aber nicht verschüttet worden, es hat ihn einfach umgeworfen. Der Hund gegen mich kam und hat mich angeschaut. Ich vergesse den Blick nie in meinem Leben. Vorwurfsvoll angeschaut, um zu sagen, hä? Ich habe das gesagt.
Bevor wir mehr vom Werner Munter hören, noch eine sehr wichtige Verkehrsdurchsage. SRF Verkehrsinfo von 15.24 Uhr. Achtung, Vorsicht, Falschfahrer im Seeland auf der A16 Delsberg-Biel. Zwischen Leut und Biel kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie in beiden Fahrtrichtungen vorsichtig und überholen Sie nicht. Betrifft die A16 Delsberg-Biel zwischen Leut und Biel, kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Ja, für den Werner Munter ist klar, Berge sind kein Freizeitpark. Die Menschen müssen endlich begreifen, dass die Natur immer wieder für Überraschungen gut ist. Die Lawine, die das Evolène 1999 12 Todesopfer gefordert hat, wir haben vorhin davon gehört, ist ein trauriges Beispiel dafür. Aber auch wenn es absolute Sicherheit nie geben kann, so können wir das Risiko von Lawinenabgängen heute doch viel besser kalkulieren als noch vor 20 Jahren. Auch dank dem Werner Munter. Mit der sogenannten 3x3-Reduktionsmethode hat er die traditionelle Lawinenkunde revolutioniert und einen eigentlichen Paradigmenwechsel eingeleitet. Selber habe er im Schneehang schon mehr als einmal einen Schutzengel gebraucht.
Ich glaube nicht, dass man Lawinenexperte werden kann, ohne dass man doch recht zahlreiche Schneebretter ausgelöst hat. Zum Teil unbewusst, das ist völlig unerwartet gekommen, zum Teil aber auch provoziert. Das muss ich also ehrlich zugeben, dass ich eine Phase hatte in meinem Leben, wo ich irgendwie Grenzen ausloten wollte. Wo ich einfach wusste, was man überhaupt verleiden kann. Ich ging hergehen, noch ein paar Schritte, bang, so, jetzt ist er gekommen. Und ich bin drin.
Im Rückblick kann der Werner Munter über seine Sorglosigkeit nur den Kopf schütteln.
Ich finde das ist ziemlich dumm, was ich dann gemacht habe. Weil es ist so unberechenbar, das Ganze. Ja, ein paar Mal hatte ich sehr viel Glück gehabt. Ich war nie richtig verschüttet, vor allem nie ganz. Ich habe mich ein paar Mal, ich war viel allein, weil ich habe nicht andere gefährden mit mir zusammen. Ich war viel allein, ich habe mich ein paar Mal selber ausbuddelt. Und das geht also schon eine Stunde oder so. Wenn man am Anfang hat man einen sehr kleinen Radius, am Anfang hat man nur die Hänge, vielleicht den Kopf. Und ein Arm ist im Schnee und dann kann ich nur mit einem Hang arbeiten. Die Schaufel habe ich eigentlich im Rucksack, aber das ist im Moment nicht zugänglich. Dann nach einer Stunde kann ich dann vielleicht den Rucksack abziehen, als das Loch macht, dass ich den Rucksack abziehe. Und dann habe ich nochmal eine Stunde oder zwei, bis ich dann mit der Ski und allem befreit bin. Also das ist schon eindrücklich.
Der Werner Munter hat schon in den 70er und 80er Jahren den Bergführer und Tourenleiter Lawinenkurs gegeben. Damals ist es noch primär darum gegangen, Schneeprofil zu erstellen, für die Stabilität der Schneedecke zu berechnen. Eine wissenschaftliche Methode, die der Profi aber überhaupt nicht überzeugt hat.
Ich habe genau gewusst, das, was ich erzähle, ist falsch. Aber ich habe nicht gewusst, was richtig ist. Also, das ist irgendeine so eine Art schizophrenen Zustand, wo es ein paar Jahre angedauert hat. Und das war vielleicht die schwierigste Zeit von meinem Leben gewesen. Irgendwie innerlich zerrissen. Ich habe gemerkt, dass Lawinenauslösung weitgehend dem Zufall anheimgestellt ist. Und es hat mir einfach nicht gepasst, dass ich einfach nicht blindes Opfer vom Zufall sein wollte. Und dann habe ich einfach angefangen, ja, wie kann man den Zufall überlisten? Das kann man nämlich. Denn es gibt eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Mit dem Zufall kann man rechnen. Das ist die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das ist sogar eine exakte Wissenschaft. Also, wir müssen den Zufall bei den Hörnern packen und sagen, du, Keib, du hast auch deine eigenen Regeln, du hast deine Gesetzmäßigkeiten, und diesen Gesetzmäßigkeiten kommen jetzt auf die Spur.
Und genau das hat der Werner Munter hier gemacht. Er hat hunderte von Lawinenunfällen analysiert. Die Schweiz verfügt über eine hervorragende Datenbank.
Seit den 1940 etwa sind eigentlich sämtliche tödliche Unfälle in Winterberichten festgehalten, wo man möglichst alles, das Umfeld, also wie war die Lawinengefahr, in was für einem Hang ist es passiert, möglichst mit einer Karte, wie viele Leute sie waren, ist der Hang schon verspuren, haben sie Abstände eingehalten und. Das ist eigentlich alles zusammen da. Also das ist weltweit einmalig.
Und in einer Art Rasterfahndung hat der Werner Munter gewisse Kriterien herausgefiltert, die bei Lawinen offenbar eine Rolle spielen.
Das wichtigste Kriterium ist Steilheit. Damit sich eine Lawine auslöst, damit es mir ein Schneebrett, meistens tut der Mensch sein eigenes Schneebrett auslösen, braucht es einfach eine gewisse Hangneigung. Es ist etwa 30 Grad. Und 30 Grad ist steil.
Je steiler ein Hang, desto grösser die Chance, dass eine Lawine abgeht. Ein zweiter Risikofaktor ist die Exposition vom Gelände. Man muss also wissen, ob man in einem Nord- oder Südhang unterwegs ist.
In der Regel ist ein Nordhang gefährlicher als ein Südhang, weil die Sonneneinstrahlung tut in der Regel nach einem Neuschneefall nach kurzer Zeit, das geht 2-3 Tage, und dann sind die Südhänge schon ziemlich gut verfestigt. Wogegen, gerade die Situation, die wir jetzt haben, es hat viel geschneit, es hat viele Hänge, die im Schatten sind, und in diesen Schattenhängen minus 15, minus 20 Grad, es kann sich nicht verfestigen.
Auch die Wetterverhältnisse spielen natürlich eine zentrale Rolle. Darum muss man gegen das aktuelle Lawinenbulletin mit seinen diversen Gefahrenstufen berücksichtigen.
Gering, die unterste Stufe, das ist günstig. Mässig, die zweite Stufe, das ist normal. Es ist halt normalerweise im Winter ein bisschen gefährlich. Und die dritte Stufe, erheblich, die offizielle Bezeichnung, ich sage lieber kritisch. Nachher kommt bei mir noch wichtig, hat es schon Spuren oder nicht? Hänge, die häufig befahren sind, sind viel weniger gefährlich. Und dann kommt als weiteres noch Gruppengröße und Abstände. Also eine kleine Gruppe, zu dritt, kann ich viel ändern, ein höheres Risiko eingehen, als mit einer Gruppe von 10 oder 12.
Und so hat Werner Munter seine legendäre Reduktionsmethode entwickelt. Sie ist ein Instrument, das für Laien, für jederzeit im Gelände das Lawinenrisiko zu beurteilen.
Ich tue heute Zufall mit Zufall schlagen, indem ich Wahrscheinlichkeiten kombiniere. Und Wahrscheinlichkeiten kombinieren, das heisst, einfach ausgedrückt, Bruchzahlen multiplizieren. Das heisst also, ich halbiere, ich tue nochmal halbieren, ich tue nochmal halbieren. Das heisst, ein Zweitel mal ein Zweitel mal ein Zweitel ist ein Achtel. Und jetzt habe ich statt 100% habe ich nur noch 12%. Voilà. Also funktioniert meine Reduktionsmethode. Das, was ich gemacht habe, hätte man eigentlich schon 10 oder 20 Jahre früher können machen. Das war auf der Hand. Es ist offen angelegen. Aber die Wissenschaft war so auf die Schneeprofil eingefuchst gewesen. Und wenn man als Wissenschaftler wollte, ernsthaft arbeiten, sich ernsthaft einen Namen machen, hätte man auch so müssen arbeiten. Und wenn jemand etwas Angst erzählt hat, ist er einfach nicht ernst genommen worden. Ich habe es ja erlebt, ja. Ich bin ja nicht ernst genommen worden am Anfang.
Jahrelang hat Werner Munter für seine Methode gewebelt und ist immer wieder abblitzt.
Ich kann mich ganz genau besinnen, 1992, Dezember, geht der Kurs in Engelberg. Also alle meine Klassenlehrer, die ich hatte, das waren vielleicht 30 Leute, die ich alle Jahre hatte, die mir geholfen haben, die Kurse zu machen. Ich konnte es nicht alleine machen, wenn ich 50 Leute hatte. Klassenlehrer, wir machen einen Kaderkurs. Dann habe ich das erste Mal die Idee von der Reduktionsmethode erzählt, meinen Klassenlehrern. Ich kann nur sagen, ich bin mit abgesagten Hosen vorne gestanden und alle haben mich angeschaut, so im Sinn von, dass er ein bisschen spinnt. Das wissen wir schon lange. Aber jetzt hat es ihm komplett ausgehängt. Das war die erste Reaktion von Leuten, die rauskommen, also von Lawinenexperten, von Spezialisten. Also einfach völlige Ablehnung. Völlige Ablehnung. Jetzt bist du völlig allein. So allein bist du noch nie in deinem Leben gewesen. Jetzt bist du total allein. Dann ist einer unter diesen Gruppen, ein sehr erfahrener Werksführer, ist auf die Idee gekommen. Mann, ich kenne den Munter schon seit 10 Jahren. Und Unsinn hat er eigentlich noch nie verzapft. Also möglicherweise ist etwas dran. Jetzt sollen wir das mal ausprobieren. Jetzt nehmen wir mal unsere Haustouren und die durchrechnen mit dieser Methode. Touren, die ich ganz genau weiss, bei Messung kann ich das immer machen, bei Heblich mache ich es nicht. Dann haben sie das einfach durch, in Gruppenarbeit, haben sie das einfach durchgerechnet, weil sie bass erstaunt waren, dass das Resultat praktisch das gleiche war.
Das Umdenken hat langsam stattgefunden. Und unter den Wissenschaftlern sind wir zum Teil noch heute sehr skeptisch, sagt Werner Munter. Auch das Eidgenössische Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos ist am Anfang eher auf Distanz. Als er aber etwa als Gegengutachter vor Gericht beizogen wurde, hat der Wind gekehrt.
Ja, das war, glaube ich, der kritische Punkt. Ich habe ein paar Gutachten geschrieben, also als ich vom Gericht aufgefordert wurde, ein zweites Gutachten zu machen. Und das zweite Gutachten ist ein paar Mal sehr verschieden ausgefallen vom ersten Gutachten, das das Institut gemacht hat. Und ich glaube, das war der Grund, wieso ich berufen wurde. Der neue Direktor hat einfach gesagt, hören wir auf mit dem, der Munter ist gefährlich, wir tun dem gescheitst anstellen, dann schweigt er.
Der Rival ist zum Mitarbeiter geworden. Geschwiegen hat er allerdings nicht. Das wäre nicht der Stil vom aufmüpfigen Werner Munter. Sondern hat er seine Kurse und Vorträge bis zur Pensionierung vor 3 Jahren einfach im Namen vom Institut durchgeführt. Mittlerweile gehört Reduktionsmethoden à la Munter zum Standard bei der Bergführerausbildung. Der Paradigmenwechsel im Risikomanagement hat definitiv stattgefunden.
Und wenn wir heute die 15 Jahre zurückschauen, haben wir bei den Bergführer, Tourenleiter, Jugend- und Sportleiter, also bei den sogenannten Garanten, haben wir 2/3 weniger tödliche Unfälle in den 80er Jahren. Also die tödlichen Unfälle sind 2/3 zurückgegangen. Und das ist fantastisch.
Eine gute Nachricht auch von meiner Seite hier auf SRF 1. Verkehrsinfo SRF von 15.34 Uhr. Entwarnung. Falschfahrer im Seeland auf der A16 Delsberg-Biel zwischen Laöth und Biel. Die Polizei meldet, dass die Strecke in beiden Richtungen wieder normal befahren werden kann.
In the sky cease to shine till the sand in the desert grows cold, till the last petals fall from the roses and the silver in your hair turns back to gold,
till the sun and the moon hide the darkness and we wait for that great light to shine.
Oh my darling, that's how long I will love you. Till the end of the world, you'll be mine. Till the stars in the sky cease to shine, until the sand in the desert grows cold,
till the last petals fall from the roses
and the silver in your hair turns back to gold,
till the sun and the moon hide in darkness
and we wait for that great light to shine.
Oh my darling, that's how long I will love you,
till the end of the world you'll be mine. Oh my darling, that's how long I will love you, till the end of the world you'll be mine.
SRF 1 hören Sie immer am Sonntag mit spannenden Zeitgenossen und Zeitgenossinnen da im Menschen und Horizonte. Unsere Redaktorin Lucia Stettler ist zu Besuch in Arolla oben, zoberst oben im Walliser Erringertal, im Val d'Erance. beim Lawinenkenner Werner Munter. Wir haben es gehört, er hat die Lawinenkunde grundlegend verändert. Aber sich gegen die etablierten Meinungen durchzusetzen, ist nicht einfach gewesen. Mehr als einmal hätte er fast resigniert. Aufgewachsen ist der Werner Munter zu Lohnsdorf im Berner Gürbetal mit Blick direkt auf Eiger, Mönch und Jungfrau. Und das Bild aus dem Stubenfenster hat ihn nachhaltig geprägt.
Mein Vater ist ein bisschen zu Berg. Er hat mich mitgenommen, als ich noch relativ klein war. Wir haben da ein bisschen Steissen gemacht. Ich war auch todmüde, ich habe mich noch besinnen, todmüde gekommen, aber es hat mir irgendwie gefallen. Und leider hat dann der Vater Aferite, hat das Ross gekauft, Aferite, er ist überhaupt nicht mehr zu Berg. Und dann bin ich eigentlich auf mich selber angewiesen gewesen. Ich bin nachher jetzt eine Jugendorganisation vom SAC gegeben, wo ich dabei war. Und dort haben sie mich rausgekehrt. Weil ich die schwere Touren gemacht habe. Ich habe angeblich die schwere Touren gemacht. Gut, ja, also sagen, ja, soll ich es sagen oder soll ich es nicht sagen? Ja, natürlich, als 16-, 17-, 18-jähriger Giel habe ich sämtliche 4000er von der Berner Alpen allein gemacht. Also ich bin Finsteraarhorn, Schreckhorn, Aletschhorn, alles Mutterseelen allein. Und das hat irgendwie die IO hat das in die Nase bekommen. Ich weiß noch, der IO-Leiter hat dann gesagt, ich wollte nicht an deiner Beerdigung sein. Er hat mich nicht unbedingt ein starkes Argument gedacht. Weil, wenn er mich hätte behalten, hätte er mich auch halbwegs unter Kontrolle gehabt. Und so bin ich dann auf mich selber angewiesen gewesen. Ich habe meinen Eltern eigentlich nie etwas erzählt, was ich effektiv gemacht habe. Sie haben mich alle machen, das ist das Schöne, der Erziehung, die ich genossen habe, dass mir die Eltern eigentlich alle machen.
Der Werner Munter ist nach dem Gimmer auf Bern an die Uni studieren.
Geschichte hat mich interessiert, dann habe ich Germanistik gemacht, dann habe ich Philosophie gemacht, dann habe ich ein bisschen Psychologie gemacht. Ich bin auch irgendwie bei Philosophie, das hat mich eigentlich am meisten hat mich Philosophie interessiert, und einfach eben deutsche Literatur. Ich bin dann mal ein Jahr lang Stellvertretung am Gymnasium, ich war also stellvertretender Gymlehrer in Thun. Und da habe ich gemerkt, dass das nicht meine Sache ist. Ich habe zwar auch sehr gute Lehrer gehalten, begnadeten Pädagogen, oder weiss der Gucker, was sie alles gesagt haben. Alles schwer bedauert, als ich gesagt habe, fertig, das ist nicht für mich. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Meine Kollegen, also Lehrerkollegen, waren älter, die waren so ja, 50, 60-jährig. Und dann habe ich mir gesagt, also wenn ich 60 bin, will ich nicht so aussehen wie die. Irgendwie so abgelöscht, so... Nein, das ist nicht mein Weg. Dann habe ich die ganze Sache nachgehängt und bin Bergführer geworden.
Bergführer. Und das mit einem abgeschlossenen Philosophiestudium. Sein Umfeld hat nur den Kopf geschüttelt.
Aber ich glaube, es ist richtig. Ich würde es noch einmal so machen. Nein, ehrlich gesagt, wenn ich würde noch mal hinterher gehen, wenn ich noch mal könnte, ein Studium auswählen, dann würde ich eben nicht die philosophische Richtung wählen, sondern es wäre wahrscheinlich gescheiter gewesen, wenn ich Glaziologie oder Meteorologie oder irgend so etwas studiert hätte. Ich wäre wahrscheinlich gescheiter gewesen. Dann hätte ich das nötige naturwissenschaftliche Rüstzeug gehabt, um nachher in die Schneeforschung zu gehen. Und das Rüstzeug hat mir gefällt, das musste ich mir dann autodidaktisch aneignen.
Aber auch so ist der Werner Munter von seinen Forscherkollegen zum Teil nur belächelt worden.
Der Geisteswissenschaftler wird in der Naturwissenschaft nicht ernst genommen. Wir reden immer von interdisziplinärer Zusammenarbeit, die auch heute noch nicht stattfindet. Und der es versucht, ist zwischen Stuhl und Bänken und wird weder von einer noch von anderen Seite ernst genommen. Macht also keine akademische Karriere.
Und wie war die Akzeptanz bei den Bergführern?
Ja, ja, natürlich schon immer müssen probieren, der Akademiker nicht möglichst vorne zu hängen. Ja, wirklich probiert, die Sachen, die ich entwickelt habe, in einer ganz einfachen Sprache zu erzählen. Ich glaube, das ist mein pädagogisches Talent gewesen. Dort haben die Leute, die mich als pädagogisch besonders begabt angeschaut haben, wahrscheinlich recht gehabt. Ich habe immer gesagt, die besten Pädagogen, das sind nicht die Gescheitsten. Weil die Gescheitsten, denen kann man ein ganz schwieriges Problem, und die kommen gleich sofort nach. Und die sehen nicht, wo der andere das Problem haben könnte. Ich war ein bisschen weniger intelligent gewesen, und ja, bei gewissen Sachen musste ich ziemlich lange hirnen, bis ich es begriffen habe. Und ich glaube, das Hirnen hat mir geholfen, zu sehen, wo das andere das Problem haben könnte.
Er sei ein Mensch, der Mühe hat mit Autoritäten, sagt Werner Munter.
Und da ich keine Chefvertrag habe, bin ich selbstständig gewesen, Und das heisst halt da als Bergführer, dass man halt häufig bei schönem Wetter daheim gehockt ist und keine Arbeit hatte. Aber in dieser Zeit konnte ich auch meine Forschungen machen, mich autodidaktisch weiterbilden. Und das war mir nur möglich, weil ich eine Frau hatte, die Lehrerin war und die ein schönes Einkommen hatte. Und die mir eigentlich ermöglicht hat, ein Leben als Privatgelehrter zu führen.
In dieser Zeit hat er eben seine eigenen Methoden entwickelt, für das Lawinenrisiko zu kalkulieren. Und was sich die endlich in den Köpfen etablieren konnte, ist der Werner Munter plötzlich ein gefragter Mann.
Das hat angefangen, Jugend und Sport. Er hat gesagt, wir machen Ausbildung nach Munter und nicht mehr nach Davos. Wir machen lieber Munter. Das ist einfacher, das ist leicht verständlich, das ist... Dann sind andere gekommen, dann ist die Armee gekommen, dann ist der SAC gekommen, und die Tourenleiter ausgebildet haben, dann sind die Bergführer gekommen. Und mit der Zeit haben sich natürlich die ausländischen Bergführer interessiert. Die haben dann angefangen mit Vorträgen in Österreich, in Deutschland, in Italien, Frankreich. Und dann sind die Anfragen natürlich von immer weiter hergekommen. Ich war in Norwegen, vor allem viel in Kanada gewesen. Die haben alle Jahre Weiterbildung gemacht und ich war immer für die Weiterbildung eingeladen gewesen. So bin ich ja, ein bisschen um die Welt herumgekommen.
Und er hat auch gemerkt, dass seine Stärke nicht unbedingt im Tourenleiten sei, sondern eben in der Ausbildung.
Der geborene Pädagoge. Und ich bin dann nicht los geworden. Es stimmt einfach. Ich habe einfach die Gabe, vor einem grossen Publikum in relativ einfachen Worten zu erzählen. Ja, die Leute sind begeistert, die hören, man sieht, wie die hängen in meinem Mund, die machen zum Teil, haben die lange, weite Reisen gemacht, für mich einmal zu erleben. Gibt es den wirklich? Ist das ein Mythos? Oder ist der aus Fleisch und Blut? Gibt es den wirklich? Ich hatte mit der Zeit den Ruf gehabt, ganz unglaublich, wo er mal meine Frau besinnen, wo eine Reise macht von fast 1000 Kilometern, weil jetzt hat sie einfach den mal erleben. Gibt es den wirklich?
Mal, wir können es bezeugen, es gibt den Lawinenpapst Werner Munter wirklich. Und im letzten Teil von «Menschen und Horizonte» zieht der 68-jährige Bergfan Bilanz, ob es sich auch wirklich gelohnt hat, so lange gegen den Strom zu schwimmen.
Mit der schönen langen Bewegung. wach auf Fingerkreislauf in der Nacht.
Lawine-Experte Werner Munter zu Gast in «Menschen und Horizonte» hier auf SRF 1. Auch wenn er immer wieder mal einen Schutzengel gebraucht hat, Angst haben ihm die Berge nie gemacht. Im Gegenteil, sie haben dem Werner Munter Kraft gegeben und fordert ihn raus. Gegebenerweise ist er der Natur nie nicht näher als die Arolla, hoch über dem Val d'Hérens, dort wo er daheim ist. Auf dem Balkon von seiner Wohnung erklärt er das einmalige Panorama.
Also, wir sehen hier mal geradeaus Aiguille de la Tsa, der Spitz hier. Aiguille de la Tsa, das ist eigentlich die markanteste Berggestalt hier. Nachher haben wir hier den Mont Collant, das ist talbeherrschend. Das ist hier die Talachs, das, was ausfüllt. Breite Berg. Es ist, die Wand ist 1400 Meter hoch, das ist also grösser, als man von hier aus eigentlich ahnt. Mit dem Hängegletscher oben, wo es hier und da abbricht. Wenn man alles unten durchgeht, um einen falschen Moment wählt, kann das gefährlich werden. Das kommt, bricht oben ab und fällt nach 1400 Meter. Man sieht unten den Kegel, der dann ausläuft. Es sind Eischlawinen, die regelmässig da oben kommen. Man sieht aber auch, dass sich der Gletscher wahnsinnig zurückgezogen hat. Die Hängegletscher sind bis ins untere, ins obere Viertel gekommen und jetzt ist nur noch ganz oben die Kappe. Alles andere ist verloren gegangen, hat sich zurückgezogen. Dann haben wir hier die Pina d'Arolla, da hängen die, schon ein bisschen von den Bäumen verdeckt. Pina d'Arolla, der weitere Höhepunkt hier.
Und das sind alles Berge, die ihr schon bestiegen habt?
Ja, da bin ich auf allen mindestens einmal gewesen. Das sind zum Teil schwer, zum Teil sind es ganz einfache Berge. Wir haben keine 4000er, die sind so 3,7. 4000er haben wir keine, aber ich fühle mich hier besser, wenn der dort, was 4000er hat, weil es ist ein sehr ruhiger Ort. Und hier oben, wo ich bin, im obersten Marmot, im Moment sind wir ja allein im Haus. Sehr ruhig. Und in der Zwischensaison ist man hier allein.
Was bedeutet euch das Wallis? Ihr seid ja eigentlich ursprünglich ein Berner.
Ja, da muss ich jetzt halt vielleicht gleich ein bisschen persönlich werden, was ich eigentlich sonst vermeide. Meine Frau war schwer krank, sie hatte multiple Sklerose und hat sich eigentlich nur noch in der Höhe oben wohlgefühlt. Sie hat immer gesagt, oberhalb der Waldgrenze im Granit, nicht im Kalk, oberhalb der Waldgrenze im Granit geht es mir viel besser. Und dann haben wir etwas gesucht und haben hier in Arolla sind wir fündig geworden, haben hier die Ferienwohnung gekauft und haben dann hier ein paar Jahre gelebt, bis es hier halt auch nicht mehr gegangen ist. Es ist mit dem Rollstuhl müssen haben und das Haus hier ist nicht rollstuhlgängig. Und dann habe ich in Vernamiers, im gleichen Tal, bei Sion, ein Chalet gebaut. Also es ist eigentlich aufgrund der Krankheit von meiner Frau, bin ich hier gelandet.
Und jetzt auch hier geblieben?
Auch hier geblieben. Sie ist 1998 gestorben. Und ich bin hier geblieben. Mir gefällt es hier. Ich bin da ein bisschen zurückgezogen allein. Auch in Vernamiers kennen mich nicht sehr viele Leute. Also der Lawinenpapst ist der unbekannt im Dorf. Das hat mich mal ein niederländischer Journalist besuchen. Der ist ins Dorf gekommen und gesagt, er will gerne den Lawinenpapst besuchen. Wow, ich perplex, da sind wir sicher am falschen Ort.
Geht er heute noch auf Reisen?
Nein, ich habe das Reisen aufgegeben. Ich habe genug von diesen Reisen, von diesen ewigen Hotels. Reisen macht müde, der Flughafen stundenlang warten, die Verbindung klappt nicht. Irgendwie habe ich genug von dem. Wenn man um die ganze Welt herum war, zieht man sich am Schluss zurück und sagt, das Heim ist halt am schönsten.
Ihr habt jahrelang, jahrzehntelang gekämpft. Ihr habt euch Mengen Zangen ausgebissen. Wenn ihr zurückgeschaut, hat der Einsatz sich gelohnt?
Ja, wenn ich nach aussen schaue, hat es sich gelohnt, weil wir haben in der Schweiz nur noch halb so viele tödliche Unfälle wie früher.
Jetzt fliegt da gerade ein Rettungshelikopter oben durch. Ja. Aber die Unfälle haben sich halbiert, Entschuldigung.
Die Unfälle haben sich halbiert, also das ist ein sehr schönes Resultat. Aber ich selber, irgendwie, meine Gesundheit ist wahrscheinlich ein bisschen draufgegangen. Ich habe, in diesen Kämpfen habe ich wahrscheinlich einfach doch zu viel Energie müssen geben. Ich fühle mich ziemlich verbraucht, Auto. Ja, für alles reicht es halt nicht. Ich habe mich einfach aufgerieben in diesem Kampf.
Es hat ja dann aber gleich späte Genugtuung gegeben. Ihr seid Ehrenmitglied beim Bergführerverband. Ihr habt sonst verschiedenste Auszeichnungen bekommen. Hat das dann ein bisschen Trost gegeben?
Ja, Trost vielleicht schon, aber es ist natürlich zu spät gekommen. Es ist alles dann gekommen, wo ich mich eigentlich verbraucht. Ich bin verbraucht. Ich habe keine Energie mehr. Ich habe einfach das gegeben, was ich geben konnte. Und die Ehrungen kommen zu spät. Kürzlich bin ich noch Ehrenmitglied vom SAC geworden. Das ist auch irgendwie so ein Friedensschluss. Ich hatte lange mit dem SAC Kritz, weil die Verantwortlichen halt eben mit dem Paradigmenwechsel auch ein Problem hatten. Und heute sehe ich, dass das eben der richtige Weg war. Aber dann haben sie es nicht eingesehen und haben mir alle möglichen Hindernisse in den Weg gelegt. Also ich musste dann wirklich kämpfen mit dem Rücken zur Wand. Das ist nicht schön. Also einfach alle Hindernisse, die man mir in den Weg legen kann, haben mir in den Weg gelegt. Und zum Schluss, es ist einfach eine andere Generation im SAC, eine andere Generation im Drücker, wo die sieht, was ich geleistet habe, hat mich zu mehreren Mitglied gemacht. Das ist also eine Art Friedensschluss.
Was tut denn heute am Werner Munter noch gut? Was ist für euch Glück heute jetzt hier oben in Arolla oder unten in Vernamier?
Also jetzt werde ich am liebsten die Schneeschuhe anlegen und in der frisch verschneiten, wunderschönen Landschaft meine Spur ziehen. Durch den Arfenwald, durch, auf ein schönes Mättchen, von dort eine lange Traverse. Und nachher hier, ich sage dem, das Paradies. Im Paradies meine Spuren ziehen, das ist das höchste Glück. Mit dem Hund, mit der Dönis, einfach in dieser Landschaft unterwegs zu sein. Das ist eine wunderschöne Landschaft. Also Neujahrskärtchen, wie man sagt.
Der Werner Munter, auch als Lawinenpapst bekannt. Immer Menschen und Horizonte aus dem Jahr 2009. Unsere Redaktorin Lucia Stettler hat ihn in Arolla im Walliser Val d'Erance besucht. Bilder von dem bärtigen Naturmensch Werner Munter und weitere Informationen auf unserer Internetseite srf1.ch. Nach den Nachrichten begleitet sie meine geschätzte Kollegin Marietta Tomaschett in Sonntagabend hinein. Weiterhin entspannte Stunden wünscht Ihnen der Mike Lamar.
Me a lifetime of promises and a world.
Tina.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.